La 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 la. Mutti's Kopfchaos.
Aus gegebenem Anlass unterbreche ich den Podcast für den Text Liebe in Zeiten von Corona. Tobias und Mats. Schau mal, Papa, ein Regenwurm. Der fühlt sich lustig an. Mats' Augen strahlten, als er seinen kleinen neuen Freund über die Handfläche kriechen ließ. Was es auf unserem Balkon alles zu entdecken gibt, stimmt's? Antwortete Tobias, während er den letzten Blumenkübel befestigte. 4 Stunden hatten sie nun den kompletten Balkon entrümpelt, gesät und bepflanzt. Der Frühling strahlte von hier aus in die ganze Welt und verhieß Hoffnung, Zuversicht. Haltet durch, bleibt gesund. Es tat den Kids so unfassbar gut, mal eine Pause einzulegen und gemeinsam mit den Erwachsenen zu leben. Jetzt, wo alle Menschen aufgerufen waren, zu Hause zu bleiben, war es, als trete die ganze Welt einen Schritt zurück und besann sich auf das Wesentliche. Die irreale Situation barg die einzigartige Möglichkeit, das Leben endlich zu entschleunigen. Der ganze Erdball machte mit. Anders wäre es nicht möglich. Die Pandemie war ansteckend, erschreckend, angsteinflößend. Doch die Handlungsanweisung war denkbar einfach. Bleib daheim. Alle hatten jetzt Verständnis. Chefs und Kollegen, Kooperationspartner und Kunden. Alle kannten die aktuellen Ereignisse, die Empfehlungen und Gebote. Und nun waren sie hier, die Kids. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Tobias konnte nicht verstehen, wieso Marie die Chance der Zeit nicht erkannte, sich nicht an die Empfehlungen sämtlicher Experten hielt und obendrauf noch die gemeinsame Mutter in Gefahr brachte. Seine Schwester war entweder von einem grenzenlosen Egoismus befallen oder die bloße Aussicht auf ein Leben mit ihren eigenen Kindern ohne Krabbeltreffen und Bastelkurse befeuerte eine irrationale Angst. Tobias hingegen begriff das erste Mal in seinem Leben, wie absurd es eigentlich war, sich selbst ausgerechnet an diesem Punkt des Lebens ins Hamsterrad zu stecken. Jetzt, wo diese kleinen Wunderwerke der Menschheit freigeistig, voller grenzenloser Fantasie und bis unter den Haaransatz mit Liebe aufgefüllt waren. Die Kids suchten 100%ige Aufmerksamkeit, wollten kämpfen, kuscheln, lernen und vor allem mithelfen, wo sie nur konnten. Anstatt sie wie Marie ständig von sich zu stoßen und sinnfreie Beschäftigungen zu suchen, sollten jetzt alle Eltern die Gunst der Stunde nutzen und die Sprösslinge einbinden. Wie stolz war Mats in den letzten Tagen, wenn er das Gemüse klein geschnippelt, den Tisch gedeckt, die Wäsche sortiert und nun den Balkon gepflanzt hatte. Warum in aller Welt glauben wir, es sei nötig, Kinder in Räume zu stecken, die einzig für sie gemacht wurden, in denen sie Fingerspiele lernen, Burgen bauen und durch bunte Bälle schwimmen? Mit einem Mal sah Tobias alle frühpädagogischen Zentren, alle Indoor-Spielplätze und Kindergärten auf einmal vor seinem inneren Auge stehen, wie sie in den letzten Jahren exponentiell gewachsen waren und sich wie Unkraut weiter ausbreiteten. »Flatten the curve«, rief er ihnen zu. Natürlich dürften Kinder nicht zur Arbeit gezwungen werden, wie es der Fall war, bevor alle Spielplätze entstanden. Doch es war ebenso fatal, die Kinder aus der Mitte der Gesellschaft zu reißen und in eigens für sie kreierte Spielewelten zu stecken. Jetzt, dank des Virus, der so viele Menschen opferte und die Weltwirtschaft stilllegte, ergab sich die einmalige Chance zu erfahren, wie es ist, wenn Kinder zurück in unsere Mitte gelangen. Gemeinsam miteinander leben, ohne Center Park und Robinson Club. Wie absurd, dass uns dieses Miteinander so stressig erscheint. Wie stark haben wir uns voneinander entfremdet? Tobias war noch nie so stolz auf seinen Großen und nie zuvor hatte er Zeit, diese überdimensionale Liebe voller Aufmerksamkeit wahrzunehmen. Uta und Finn. So, Oma, jetzt bist du in Quarantäne. Ätschi, kupätschi. Finns Lachen hallte schrill in Utas Ohr, während seine Beine flink wie ein Hase über die Stöcke hopsten, die er um Utas Stuhl gelegt hatte. »Nicht ganz so laut«, mahnte Uta und bereute es schon beim ersten Wort. Es war wie früher. Diese Angst, dass die gesamte Nachbarschaft ihren Enkelbesuch hören könnte. wie damals, als sie fürchtete, jemand könnte sie des Westfernsehens verpetzen. Sie hatte das Gefühl fast vergessen. Doch jetzt saß es wieder in den Knochen, als hätte es nur darauf gewartet, endlich von Riegeln mit dicken Vorhängeschlössern befreit zu werden und es sich in ihrem Körper gemütlich zu machen. Vom Scheitel über Nacken und Rücken bis hinunter in die Zehenspitzen. Kühle Schauer liefen über ihre Haut. Das Unbehagen war zurück und fühlte sich ungewollt vertraut an. Sie wiegelte Freunde und Bekannte am Telefon ab, wusste nicht mehr, wem sie sich anvertrauen durfte. Gestern bat sie Marie, mit den Kindern Abstand zu halten. Sollte die Polizei Personalien kontrollieren, käme schnell raus, dass sie nicht in einem Haushalt lebten. Stündlich posteten alte Schulfreunde neue Beiträge. Sogar die bucklige Verwandtschaft schickte Bilder von Kerzen und sich schnell entzündenden Streichhölzern. Sie alle mahnten, zu Hause zu bleiben, keinen Besuch zu empfangen und schon gar keinen Enkelbesuch. Kinder seien die gefährlichsten Krankheitsüberträger, da sie distanzlos alles und jeden anpackten, die Hände dann in den Mund steckten und Kontakt zu allen Altersgruppen aufnahmen. Die Krankheit blieb bei den Kindern oft symptomfrei. Daher gefährdeten sie besonders die Risikogruppe. Risikogruppe. Uta fühlte sich frisch, manchmal wie ein Kind. Täglich machte sie Yoga, ernährte sich ausgewogen, pflegte lange Spaziergänge, sang im Chor, las kontroverse Debatten zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Doch es half alles nichts. Sie hatte die 65 geknackt und war nun alt. Es war ungerecht, dass sie nun allen anderen Parametern zum Trotz nur wegen der bloßen Jahreszahl ihrer Niederkunft einer Gruppe angehörte, an der neue Impfstoffe oder Medikamente getestet werden könnten. Die Gesellschaft erwartete von ihr, dass sie zu Hause blieb. Womöglich noch Ehrenamtliche engagierte, die für sie einkauften und damit ihr Gewissen polierten. Häufig trafen sie verächtliche Blicke, als sei es unvernünftig und verantwortungslos, in ihrem Alter durch die Straßen zu laufen. Alle, die sich gestern noch in tausende Meinungen gesplittert hatten, sprachen nun aus einem Rohr: Bleib zu Hause! Mit einem Mal waren die Grenzen wieder dicht. Schon jetzt durften Kinder ihre Eltern nicht besuchen, wohnten diese in Frankreich oder in Mecklenburg-Vorpommern. Doch wie damals war Uta unfähig, sich der vereinten Stimme bedingungslos unterzuordnen. Sie wollte ihre Enkel sehen, mit ihnen spielen, Marie helfen, die allein mit den Kindern in der engen Stadtwohnung an ihre Grenzen kam. Bislang waren 0,05% der Deutschen positiv getestet, auch wenn es rasant stieg. Eine 80-prozentige Chance auf einen milden Verlauf und die große Wahrscheinlichkeit, ihre Enkel seien negativ oder bereits immun, reichten ihr, um das Kindswohl über ihr Corona-Risiko zu wähnen. Da sprang Finn über die Wiese, sammelte Steine, lachte und erzählte Geschichten von Kobolden und Monstern. Ihr Herz war erfüllt von einer ewigen Liebe. Nur ihr Bauch schmerzte bei der Frage, welche Freunde sie würde einweihen dürfen und wer sie bereits auf der Straße gesehen haben könnte. Nora und Hannelore.
Vielen Dank, Sie sind ein Goldstück. Ich bin wirklich froh, dass es Menschen wie Sie gibt.
Hannelore überschüttete Nora mit einem zuckersüßen, runzligen Lächeln. Die alte Dame war eine von 10 neuen Freundschaften, die Noras Leben bereicherten. In den letzten Tagen hatte sich die Welt verwandelt. Aus Egoismus wurde Altruismus, aus Nebeneinander Miteinander. Sie alle wuchsen zusammen. Die Starken halfen den Schwachen, die Gesunden den Verwundeten. Menschen nickten einander zu, blickten in tiefe Augen. Nichts haftete mehr an der Oberfläche. Alles wurde existenziell, wahrhaftig, ganz und gar echt. Schade, dass es erst eine tödliche Krankheit benötigte, um die Menschen wachzurütteln und zu vereinen. Der Virus brachte furchtbares Leid, forderte zahlreiche Opfer, allein 700 Tote in Italien an einem Tag. Wie konnte es noch einen einzigen Menschen auf dieser Welt geben, der nicht verstand, dass wir jetzt verdammt nochmal zu Hause bleiben mussten? Stay fucking home! Nie war es so einfach, Menschenleben zu retten. Einfach aufs Sofa hauen und gut ist. Aber nein.
Immer noch gab es diese unverbesserlichen Individualisten, die vor allen Fakten die Augen verschlossen, sie sogar verdrehten und nur sahen, was sie sehen wollten. Verschwörungstheoretiker schossen wie Unkraut aus dem Nichts empor. Zweifelhafte Wissenschaftler wie Hockerts oder Wodak profilierten sich durch falsche Fakten. Wer konnte nur so beschränkt sein und ihnen glauben? Corona eine gewöhnliche Grippe. Und deshalb war die Welt im Ausnahmezustand? Ein Blick in die Zeitung oder aufs Handy genügte, ein einziger Radiobeitrag, eine Talkshow im Fernsehen und schon musstest du doch vom Gegenteil überzeugt sein. Wer konnte jetzt noch ernsthaft zweifeln? Wissenschaft, Regierung, Parteien, Vereine, Kultur, Kunst, Influencer, alle haben sich verschworen, um eine Lüge in Umlauf zu bringen, die die Wirtschaft lahmlegte und das soziale und kulturelle Leben gleich mit? China, Iran, Italien, Spanien, New York, überall quollen Krankenhäuser über. Notkrankenhäuser mit aneinandergereihten Betten wie im Lazarett entstanden in ausgeräumten Supermärkten. Beatmungsgeräte mussten im Akkord produziert werden. Hunderte Menschen starben täglich. Es wurde abgewägt, welches Leben gerettet und wer nicht mehr versorgt werden konnte. Schutzkleidung wurde Mangelware. Wer da noch an eine normale Grippe glauben konnte, hatte eine derart blühende Fantasie, dass er sich ebenso gut eine Elfenwelt ausmalen könnte, um sich vor dem Grauen der Welt zu verschließen und ein Leben im Zauberreich zu erträumen. Nie hätte Nora die Ablenkungskraft und die Verdrängungsmechanismen des Menschen für derart resistent gehalten. Erstaunlich. Vermutlich war die Gabe zu verdrängen und zu verdrehen lebensnotwendig, um nicht in eine Depression zu verfallen. Doch in diesem Maße war Verdrängung gefährlich. Schließlich waren alle, die jetzt nicht zu Hause blieben und sich weiterhin gegenseitig besuchten und verabredeten, mitschuld am Tod tausender Menschen. Die Krankheit verbreitete sich offensichtlich schneller als ein Waldbrand und war lebensgefährlich für Vorerkrankte und Risikogruppen. Ein Stein im Magen und ein Kloß im Hals schmerzten Nora, wenn sie an Marie dachte. Ein dunkler Vorhang aus Unverständnis und Enttäuschung hatte sich von einem Moment auf den anderen über ihre Freundschaft gelegt. Nie hätte Nora gedacht, dass ausgerechnet ihr Lieblingsmensch, ihre Marie, mit der sie jedes Geheimnis geteilt hatte, jeden Lebensabschnitt und jedes Gedankenspiel analysiert hatte, mit der sie bis in den Morgen hinein getanzt und Regentage gemeinsam im Bett verbracht hatte, eng umschlungen mit Pizza und Entschlackungstee, dass ausgerechnet diese, ihre liebe, beste Marie, an diesem Scheidepunkt der Menschheit einen so fatalen, falschen Weg in die völlig andere Richtung einschlagen würde. Maries blinde Dummheit hinterließ Nora fassungslos. Natürlich hatten sie sich in den letzten Jahren etwas auseinandergelebt. Marie hatte mit ihren Kindern viel um die Ohren. Aber es war doch ihre Entscheidung gewesen, die Kleinen auf die Welt zu pressen. Wozu, wenn sie es dann keine 3 Stunden allein mit ihnen aushielt? Ständig jammerte sie, schaute durch die Kids hindurch, über sie hinweg, statt in ihr Gesicht. Anstatt die aktuelle Situation als Chance zu begreifen, wieder ein gemeinsames Leben mit ihren Kindern zu finden, hatte sie nichts Besseres zu tun, als quer durch die Republik zu fahren und die Großeltern in Gefahr zu bringen. Es war absolut verantwortungslos. Doch Nora wollte sich nicht der Wut im Bauch und der Enttäuschung im Herzen hingeben. Sicher käme Marie eines Tages auch noch zur Vernunft und würde sich für ihr Verhalten schämen. Jetzt wollte Nora lieber in das innere Strahlen hineinfühlen, das sie spürte, wenn sie sich für alte Menschen in die Konsumhölle begab. Eine Freundin hatte sie vielleicht für den Moment verloren, doch viele andere hatte sie gewonnen. Unter ihnen diese liebenswürdige Hannelore, eine Seele von Mensch. Marie und Henning. Wenn du so blöd bist, nicht zu verstehen, dass du verdammt nochmal drinnen bleiben musst, weil du den Tod von 10.000 Menschen auf dem Gewissen hast, wenn du das Haus verlässt, dann kann dir echt keiner mehr helfen. Die Worte trafen Marie wie ein Faustschlag. Nein, wie 2 Faustschläge. Einer mitten ins Gesicht, der andere in die Magengrube.
Sie schätzte den selbstironischen YouTube-Kanal »Eltern sind die besseren Menschen« sehr. Doch nun verbreitete der gleiche Künstler ebenso wie all ihre Idole aus Kultur und Gesellschaft ein und dieselbe Message. Bleib daheim, rette Leben. Beim Blick auf die Button drehten sich ihr die Eierstöcke um. Sie konnte es einfach nicht mehr sehen, egal ob Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Radio oder Fernsehen. Es war eine Allround-Beschallung. Von überall her ragten Zeigefinger empor und wiesen auf die höchste Moral: Stay fucking home. Sie übertrumpften einander darin, wie wenige Schritte sie die letzten Tage vor die Tür gesetzt hatten. Dabei trafen doch die meisten ihre kleinen Abweichungen von der Empfehlung. Die einen gingen ins Büro, die anderen gaben ihre Kinder zur Nachbarin. Nur redete niemand darüber. Es war, als sei jeder Schritt vor die Tür und jeder Kontakt zu einem anderen Menschen am Rande der Illegalität. Dabei hieß es im neuen Punkteplan der Regierung so wenig soziale Kontakte wie nötig. Was nötig war, musste doch jeder Mensch mit seiner eigenen Psychohygiene und zum Wohl seiner Mitmenschen in Anbetracht der persönlichen Umstände ausmachen. Selbst strenge Virologen sprachen davon, man solle seine Kontakte auf ein Drittel reduzieren. Niemals war von gar kein Kontakt zu niemandem die Rede. War sie denn die Einzige, die heulen musste, bei der Nachricht, die Grenzen in Europa seien verriegelt? Schmerzte niemanden das Verbot, Freunde zu treffen, einander zu umarmen? Freiheits- und Grundrechte wurden ausgeschaltet und niemand erhob die Stimme. Eine in Wien lebende Mutter durfte ihre Kinder in Paris nicht sehen. Marie war es ein Anliegen, das digitale oder analoge oder gleich beide Fenster zu öffnen und in die Welt zu rufen: Ja, verdammt nochmal, wir fahren zu Oma und Opa. Mein Mann arbeitet in Langschichten und mein Leben besteht aus Unternehmungen im öffentlichen Raum. Außerdem haben wir keinen Park in Laufnähe. Unser Zuhause ist der Spielplatz und die Fußgängerzone, die wir nicht mehr betreten dürfen, da die Kinder jetzt ein Risiko für die Greise darstellen, die dort in Scharen entlangschlendern und Supermärkte plündern, als sei die Nachkriegszeit zurück. Wir haben keinen Garten, nicht einmal einen Balkon. Wir sind Stadtmenschen und soziale Kontakte sind der Grund, warum ich nicht durchdrehe, wenn die Kleine schreit und der Große quengelt, während ich versuche, Essen zu kochen. Eine Woche allein daheim mit den beiden bringt mich an den Rande eines Nervenzusammenbruchs. Wir müssen doch alle Bedrohungen in ein Verhältnis setzen dürfen. Es gibt nicht nur Corona. Jeder Mensch muss für sich persönlich Risiken abwägen. Und wenn häusliche Gewalt droht, sei es auch verbal, solltest du lieber Schutz suchen, anstatt bei deinen Kindern ein lebenslanges Trauma zu erzeugen. Kinder haben einen wahnsinnigen Bewegungsdrang. Und auch für unsere psychische Gesundheit ist es wichtig, rauszukommen. Hört auf damit zu fordern, wir sollten nur noch und ausschließlich drinnen bleiben. Marie kochte vor Wut, war aber gleichzeitig dankbar dafür, dass ihre Mutter keinen Moment gezögert hatte, sie und die Kinder aufzunehmen. Auch wenn weder ihr Bruder noch ihre beste Freundin Verständnis zeigten. Tobias ruhte schon immer in sich. Während sie freudestrahlend auf Wolken tanzte und im nächsten Moment unverhofft in der Gosse landete, brachte ihn nichts aus der Ruhe. Und Nora hatte leicht reden. Ohne Winzlinge, die permanent Aufmerksamkeit forderten, riefen, schrien und wüteten, könnte Marie diese Auszeit auch entspannt genießen. Ihre beste Freundin entwickelte sich zu einer regelrechten Moralkeule, die im Virus ihren Lebenssinn gefunden hatte. Auf einmal war ganz klar, was richtig und was falsch war. Während sonst Grautöne jede Position ins Wanken brachten, gab es jetzt endlich das Schwarz und Weiß, nach dem sich scheinbar alle gesehnt hatten. Nie war es einfacher, das Richtige zu tun. Du bringst deine eigene Mutter in tödliche Gefahr und gefährdest dazu das Leben aller Menschen im Umfeld deiner Eltern gleich mit, hatte Nora vorwurfsvoll in einem 10-minütigen Sprachaufzeichnungsplädoyer gemahnt. Marie war sauer. Während sie geächtet wurde, klatschte es von allen Balkonen abends auf Henning hinunter, wenn er von seiner Schicht nach Hause ging. Aber so war es eben in dieser Zeit. Henning konnte nichts dafür, im Gegenteil. Marie war dankbar für die Wahl ihres Mannes. Er war der Einzige, dem sie ihr Herz ausschütten konnte, wenn sie angesichts der leeren Spielplätze heulte oder weil der Große sich kaum traute, an ein anderes Kind heranzutreten. »Ich darf doch wegen Corona niemanden berühren«, hatte der Junge gesagt, der gestern noch fremde Kinder umarmte.
mit ihnen kämpfte und täglich neue Freunde machte. Sein Cousin sagte, »Papa, da lacht jemand laut bei den Nachbarn. Ich glaube, die haben Besuch, das dürfen die doch gar nicht.« All das brach Maries Herz. Ebenso wie die Unfähigkeit, mit Finn zu kämpfen, der immer merkte, dass Mama gar nicht richtig mitspielte und mit den Gedanken immer woanders war. Der Junge brauchte Freunde auf seiner Wellenlänge, die mit ihm ernsthaft diskutierten, ob sie Gras für den Sandkuchen pflücken oder besser Steine suchen sollten. Kein Erwachsener konnte diesen Part übernehmen. Henning nahm sie in den Arm, ließ alles zu. Auch die Wut und die naiven Auseinandersetzungen mit gesammelten Fakten und Vermutungen. Sind die Menschen in Italien wirklich an oder mit Corona gestorben? War es vielleicht doch der Krankenhauskeim, der sie getötet hatte? Warum tanzten durch alle Talkshows die gleichen Immunologen und Virologen und Epidemiologen und sonstigen Logen? Immer wieder Drosten, 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 als gäbe es keinen anderen Menschen und keine andere Meinung außer die des Berliner Gurus der Charité. Wie kann Schutzkleidung schon jetzt Mangelware und die Krankenhäuser im Ausnahmezustand sein, wo doch noch gar kein Ansturm gekommen war? Bislang waren in Deutschland ein paar hundert Menschen gestorben, ein paar tausend in den USA, in Italien und in Spanien. Aber die Grippewelle vor 3 Jahren forderte 28.000 Menschenleben in Deutschland und niemand hatte davon Notiz genommen, nicht einmal Nora. Wie bei einer normalen Grippe müssen sich auch nun 70% mit Corona anstecken, um Herdenimmunität zu erreichen. Natürlich nicht in kürzester Zeit, aber auf lange Sicht schon. Doch jetzt fürchteten alle, die Krankheit zu bekommen, als sei es die Pest. Panik war ausgebrochen. Dabei war der Verlauf doch zumeist mild. Rechtfertigte dieser Virus tatsächlich die sofortige Freiheitsbeschränkung und die Aushebelung aller Bürgerrechte? Es gab so vieles, dass Marie durch den Kopf ging. Das Leben fühlte sich falsch an. Was ging hier eigentlich ab? Nein, sie saß auf Basis all ihrer zugänglichen Fakten nicht ein, jetzt nur und komplett zu Hause zu bleiben. Sie würde gerne ihre beste Freundin besuchen, wenn die nicht so völlig gehirngewaschen wäre, wie anscheinend alle anderen außer sie selbst. Es war gruselig anzusehen, wie aus vielen Menschen eine Masse wurde. Das kannte Marie sonst nur aus Theaterstücken und Filmen. Das Experiment, die Welle, der Drache. Möglich, dass es eine wahre Bedrohung gab. Aber die Auswirkungen des Virus, das Gerangel und die missgünstige Stimmung im Supermarkt, die Menschen, die einander der Ansteckung verdächtigten, die Kinder, die zurückgepfiffen wurden wie Hunde, die Menschen, die ihre Arbeit verloren, Existenzen am Abgrund, das alles sollte diese Grippe tatsächlich wert sein? Wie viel Gesundheit stand durch die neuen Regelungen auf dem Spiel im Verhältnis zur Viruserkrankung? Und dann die Nachrichtenflut. Nicht nur, dass Radio, Fernsehen und sämtliche digitalen Portale kein anderes Thema mehr hatten als Stay Home. Nicht nur, dass jeder Fernsehsender neben seinem Logo den Slogan Daheim bleiben oder zu Hause platzierte. Tausende Leute aus tausenden Gruppen schickten tausende Links für Online-Shows, Online-Musik, Online-Basteln, Online-Sporteln, Online-Theater, Online-Lesungen. Als könne der Bildschirm auf einem Mal alles ersetzen, was einst vor der Tür stattfand. Dabei wollte sie nichts weniger für ihre Kinder als ein Leben im digitalen Raum. Marie war froh um Hennings Arme, Hennings Ruhe und sein offenes Ohr. Nicht auszudenken, sie hätte einen Mann, der sie moralisch anzweifelte. Das Paar wuchs zusammen, während ihr Leben auseinanderbrach.